Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 417. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: EU Public Country by Country Reporting. Von der Richtlinie in die Praxis. Lohnsteuer. Überlassung von Elektrofahrrädern an Mitarbeitende zur Privatnutzung. Das EU Public Country by Country Reporting markiert einen Paradigmenwechsel in der steuerlichen Transparenz. Erstmals werden multinationale Konzerne verpflichtet, länderbezogene Ertragssteuerinformationen öffentlich darzulegen. Mit der Erstanwendung in den meisten EU-Mitgliedstaaten für Geschäftsjahre, die am und nach dem 22. Juni 2024 beginnen, verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend von der regulatorischen Analyse hin zur praktischen Umsetzung. Zugleich gewinnen weltweit vergleichbare Transparenzpflichten an Dynamik, sodass eine koordinierte und strategisch abgestimmte Herangehensweise unerlässlich wird. Welchen Hintergrund hat diese Entwicklung und wie sieht nun der regulatorische Rahmen aus?
Die Idee eines öffentlichen, länderbezogenen Berichts geht auf das Jahr 2016 zurück, als die EU-Kommission im Nachgang zu BEPS Aktionspunkt 13 einen ersten Richtlinienentwurf vorlegte. Mangels politischer Mehrheit in den Mitgliedstaaten vergingen mehrere Jahre, bis im Dezember 2021 die Richtlinie zur Offenlegung von Ertragssteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen in Kraft trat. Die Richtlinie zielt darauf ab, bei Großkonzernen ein höheres Maß an steuerlicher Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit herzustellen. Im Dezember 2024 stellte die EU-Kommission das finale EU-Formblatt sowie das zugehörige Datenschema bereit. EU-Konzerne sind verpflichtet, ihren Bericht in vorgegebenen Datenformaten zu erstellen und in einem öffentlichen Register offenzulegen. Ergänzend veröffentlichte die Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion im Dezember 2025 ein umfassendes Berichtspaket mit EU-Taxonomie, technischer Dokumentation und Report Generator.
Wer unterliegt der Berichtspflicht?
Betroffen sind in der EU ansässige multinationale Konzerne mit weltweiten Umsatzerlösen von mehr als 750 Millionen Euro in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren. Gleiches gilt für in Drittstaaten ansässige Konzerne, soweit sie über hinreichend große EU-Tochtergesellschaften, EU-Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten verfügen. Die offenzulegenden Informationen umfassen unter anderem Nettoumsatzerlöse, Gewinn vor Steuern, geschuldete und gezahlte Ertragssteuern sowie die Anzahl der Beschäftigten, aufgeschlüsselt nach EU- und EWR-Staaten sowie nicht kooperativen Steuergebieten. Die übrigen Länder werden zusammengefasst dargestellt.
Wie läuft die Umsetzung in Deutschland?
Deutschland hat die Richtlinie fristgerecht durch das Umsetzungsgesetz vom 19. Juni 2023 in nationales Recht überführt. Die Erstanwendung erfolgt für Geschäftsjahre, die nach dem 21. Juni 2024 beginnen. Bei kalenderjahrgleichem Wirtschaftsjahr somit für das Wirtschaftsjahr 2025. Der Bericht ist innerhalb von 12 Monaten nach Geschäftsjahresende im Unternehmensregister offenzulegen. Auf der Homepage des Unternehmens ist zudem mindestens ein Verweis auf das veröffentlichte Public Country by Country Reporting verpflichtend.
Unternehmen können den ertragssteuerlichen Informationsbericht aus dem steuerlichen Country-by-Country-Reporting gemäß § 138a Abgabenordnung ableiten. Welche praktischen Konsequenzen hat es, von diesem Wahlrecht Gebrauch zu machen?
Es kann den Erstellungsaufwand für betroffene Unternehmen erheblich reduzieren. Zugleich ist das Sanktionsregime nicht zu unterschätzen. Die Bußgelder für Verstöße können bis zu 250.000 Euro betragen, was einer Verfünffachung gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf entspricht. Hinsichtlich der Prüfungszuständigkeiten sieht das Gesetz eine klare Aufgabenteilung vor. Während der Aufsichtsrat den Bericht inhaltlich zu prüfen hat, beschränkt sich die Rolle des Abschlussprüfers darauf, die Einhaltung der Offenlegungspflicht als solche zu verifizieren. Die Geschäftsführung ist hingegen persönlich verantwortlich für die korrekte inhaltliche Erstellung und die fristgerechte Veröffentlichung des Public Country by Country Reporting und haftet für mögliche Geldbußen.
Wie steht es um die internationalen Entwicklungen?
In Spanien gelten die kürzesten Fristen innerhalb der EU. Für oberste Muttergesellschaften mit Sitz außerhalb der EU beträgt die Frist zur Einreichung des EU Public Country by Country Reporting lediglich 6 Monate nach Geschäftsjahresende und liegt damit deutlich unter der in den meisten übrigen Mitgliedstaaten üblichen 12-Monatsfrist. Bei einem kalenderjahrgleichen Geschäftsjahr hat die Einreichung damit bis zum 30. Juni zu erfolgen. Über die EU hinaus gewinnt das Public Country by Country Reporting auch global an Bedeutung. Australien etwa verpflichtet seit Juli 2024 Großkonzerne mit einem Konzernumsatz über 1 Milliarde australische Dollar und australischen Einkünften über 10 Millionen australischer Dollar zur Veröffentlichung eines eigenen Public Country by Country Reporting, das über das Australian Tax Office öffentlich zugänglich gemacht wird. Der Länderkatalog weicht dabei vom EU-Regime ab und verlangt unter anderem gesonderte Angaben für die Schweiz, Singapur und Hongkong.
Was kann man betroffenen Unternehmen empfehlen?
Angesichts der steigenden Anforderungen in der EU und darüber hinaus sollten Unternehmen ihre Datenprozesse, technischen Systeme und internen Verantwortlichkeiten zeitnah auf die neuen Berichtspflichten ausrichten. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Steuer-, Finanz- und IT-Abteilung ist unerlässlich, um die Offenlegungsfristen und Formatvorgaben zuverlässig einzuhalten.
Was können Unternehmen tun, denen die praktische Umsetzung Probleme bereitet?
Wer hier individuelle Informationen benötigt, kann sich an unsere Kollegin Paula Meyer und unseren Kollegen Hugo Knaap wenden. Sie beantworten gerne weitere Fragen.
Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Dienstfahrräder und E-Bikes. Diese gehören inzwischen zum Standard moderner Mobilitätskonzepte, denn immer mehr Arbeitgebende stellen ihren Mitarbeitenden Fahrräder und E-Bikes zur Verfügung. Deren Überlassung ist nach § 3 Nummer 37 Einkommensteuergesetz nur lohnsteuerfrei, wenn sie keine Kraftfahrzeuge sind. Wann gilt ein E-Bike als Kraftfahrzeug?
Elektrofahrräder werden dann als Kraftfahrzeuge bzw. Kleinkrafträder eingestuft, wenn kumulativ die Nenndauerleistung des Motors mehr als 0,25 Kilowatt beträgt. Der Motor das Fahrrad über 25 Kilometer pro Stunde hinaus antreibt, wie zum Beispiel beim Speed Pedelec, und der Motor das Fahrzeug auch ohne Pedalunterstützung bewegen kann. Für solche Fahrzeuge besteht regelmäßig Versicherungspflicht. Erforderlich sind insbesondere eine Kfz-Haftpflichtversicherung und ein Versicherungskennzeichen.
Wird Mitarbeitenden ein solches als Kraftfahrzeug geltendes Elektrofahrrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn durch den Arbeitgebenden zur Privatnutzung überlassen, liegt grundsätzlich ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil vor. Was bedeutet das für die lohnsteuerliche Bewertung?
Es ist zu differenzieren zwischen einer Privatnutzung und Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.
Wie ist lohnsteuerlich dabei vorzugehen?
Die Privatnutzung wird regelmäßig nach der sogenannten 1%-Regelung ermittelt. Maßgeblich ist ein prozentualer Ansatz vom inländischen Bruttolistenpreis des Elektrofahrrads. Regelmäßig dürften die Voraussetzungen für die Zugrundelegung des geviertelten Bruttolistenpreises erfüllt sein. Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt, sofern das Fahrrad dem Grunde nach auch für Fahrten des Mitarbeitenden zur ersten Tätigkeitsstätte genutzt werden kann, ist hierfür zusätzlich ein Zuschlag anzusetzen, wahlweise in Form der 0,03%-Regelung oder unter bestimmten Voraussetzungen der 0,002%-Regelung je Entfernungskilometer. Alternativ zur pauschalen 1%-Regelung kann, unter den allgemeinen Voraussetzungen, die Fahrtenbuchmethode gewählt werden, um den privaten Nutzungsanteil exakt zu ermitteln.
In der Praxis wird die Überlassung von Dienstfahrrädern und E-Bikes häufig über Gehaltsumwandlungsmodelle umgesetzt. Typischerweise schließt der Arbeitgebende als Leasingnehmer einen Leasingvertrag ab. Im Gegenzug reduziert der Mitarbeitende seinen Barlohn um die Leasingrate. Wie wirkt sich das lohnsteuerlich aus?
Lohnsteuerlich handelt es sich bei der Überlassung nicht um eine steuerfreie Zusatzleistung, sondern um steuerpflichtigen Arbeitslohn in Form eines geldwerten Vorteils. Die Gehaltsumwandlung ändert daran nichts. Für die Praxis heißt das, in der Lohnabrechnung ist ein geringerer Barlohn, aber zusätzlich ein geldwerter Vorteil als Sachbezug auszuweisen. Je nach Ausgestaltung kann sich trotz Steuerpflicht des Sachbezugs aufgrund des reduzierten Bruttolistenpreises insgesamt jedoch eine finanzielle Entlastung für die Mitarbeitenden ergeben, während das Unternehmen ein attraktives und zugleich steuerlich gesteuertes Mobilitätsangebot implementiert.
Was passiert, wenn ein Dienstfahrrad nach Leasingende dem Mitarbeitenden überlassen wird?
Ein solcher späterer Eigentumsübergang ist neben der laufenden Nutzung ebenfalls lohnsteuerlich bedeutsam. Wird ein Elektrofahrrad, das als Kraftfahrzeug gilt, nach Ablauf der Leasingzeit an den Mitarbeitenden übereignet, entsteht in Höhe des Preisvorteils weiterer individuell zu versteuernder Arbeitslohn.
Positiv hervorzuheben sind steuerliche Begünstigungen rund um das Aufladen.
Das stimmt, denn gemäß Einkommensteuergesetz ist das unentgeltliche oder verbilligte Aufladen der Akkus im Betrieb des Arbeitgebenden oder in einem verbundenen Unternehmen bei einem Elektrofahrrad, das als Kraftfahrzeug gilt, steuerfrei. Gleiches gilt für die vom Arbeitgebenden dem Mitarbeitenden zur privaten Nutzung überlassenen betrieblichen Ladevorrichtungen. Übereignet der Arbeitgebende den Mitarbeitenden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn Ladevorrichtungen unentgeltlich oder verbilligt, kann der Vorteil nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz vom Arbeitgebenden mit einem Pauschsteuersatz von 25% versteuert werden.
Wie lautet das Fazit für die Praxis?
Für die lohnsteuerlich optimale Gestaltung eines Fahrradkonzepts ist entscheidend, ob das Elektrofahrrad als Kraftfahrzeug gilt oder nicht. Auf Basis dieser Differenzierung kann ein Fahrradangebot zielgerichtet strukturiert, Fördervorteile optimal genutzt und gleichzeitig Rechtssicherheit in der Lohnabrechnung gewährleistet werden.
Country by Country Reporting sowie die Überlassung von Elektrofahrrädern an Mitarbeitende zur Privatnutzung. Das waren die Themen der 417. Episode von PwC Steuern und Recht. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie gern auf dem Laufenden. Abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen unser Service gefällt. Nützliche steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie auch unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.